Ich sah hinüber zum Fortifoot-Haus. Der Verputz schien im Sonnenlicht viel heller zu sein und die Fenster schienen zu strahlen. Merkwürdig war, dass es von hier aus so wirkte, als befänden sich an jedem Fenster Gardinen, obwohl die einzigen Gardinen im gesamten Haus jene waren, die ich in Dannys und in meinem Schlafzimmer aufgehängt hatte. Ich legte die Stirn in Falten und kniff die Augen zusammen. Irgendetwas stimmte nicht. Von hier aus war Fortifoot House nicht das heruntergekommene, von Feuchtigkeit gezeichnete Gebäude, das ich renovieren sollte. Von hier aus waren die Gärten nicht zugewuchert, die ich vom Unkraut befreien sollte. Von hier aus sah das Fortifoot House fast aus wie neu. Die Gärten waren makellos. Es sah genauso aus wie auf der alten Fotografie des Hauses, die im Erdgeschoss im Flur hing. Fortifoot House im Jahre 1888. Als würde mir Eiswasser über den Rücken geschüttet, wandte ich meinen Blick ab und schaute hinüber zu den Cottages unten am Strand. Sie wirkten nicht so stark verändert, allerdings war von den Dachantennen nichts mehr zu entdecken. Ich konnte sie jetzt auch viel besser sehen, weil nicht so viele Bäume und Hecken die Sicht verdeckten. Ich blickte nach unten auf den Friedhof. Das Gras war ordentlich gemäht, Geranien blühten in kreisrunden Beeten und es gab keine Grabsteine. Nicht einen einzigen konnte ich erkennen. Bevor ich hinunterklettern konnte, sah ich im Augenwinkel, dass jemand aus der Küche des Fortifoot House kam und selbstsicher und ruhig über die sonnenbeschienene Veranda ging. Es war ein Mann in einem schwarzen Frack. Er trug einen hohen schwarzen Hut. Während er ging, hielt er sein Revers fest und blickte nach rechts und links, als würde er etwas inspizieren. Er erreichte die Mitte des Rasens und blieb stehen, verschränkte die Hände auf dem Rücken und genoss offensichtlich die leichte Brise, die von der See herüberwehte. Während er da stand, sah ich, dass sich noch etwas anderes bewegte. In einem der oberen Fenster des Hauses entdeckte ich ein blasses Gesicht. Ich sah noch einmal genauer hin und einen Moment lang glaubte ich, die Gesichtszüge jener Ratte wieder zu erkennen, die sich um die Schultern der Frau an der Kapellenmauer gelegt hatte. Dann war es verschwunden. Das Fenster war wieder dunkel. »Hey«, rief ich dem Mann auf dem Rasen zu. Falls er real war, falls ich nicht halluzinierte, dann musste er mich hören. »Hey, sieh da«, schrie ich. »Ja, sieh da, auf dem Rasen.« Der Mann wandte sich um und blickte zur Kapelle. Sein Gesicht hatte einen düsteren, missbilligenden Eindruck. Er zögerte einen Moment lang, als überlege er, ob er zur Kapelle und damit zu uns kommen solle, doch dann drehte er sich um und ging zügig zurück zum Haus. »Hey«, rief ich ihm nach, »hey, bleiben Sie stehen!« Der Mann nahm aber keinerlei Notiz von mir und ging mit weit ausholenden Schritten weiter in Richtung Haus. »Komm, Danny«, sagte ich, »wir müssen ihn einholen.« Wir stiegen von dem Geröllhaufen und zwängten uns durch die Tür. Als wir draußen standen, stellte ich erstaunt fest, dass der Friedhof wieder überwuchert war. Und die Grabsteine standen dort, wie zuvor. Umgestürzt, vernachlässigt. Aber sie waren da. Sie waren real. Die Stimme aus der Finsternis. Horror, Mystery, Thriller und andere dunkle Geschichten. So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses kleinen Podcastes, der sich mit den Spielarten der dunklen Literatur beschäftigt. Mein Name ist Anton Sakharlov und ich rede heute über Die Opferung von Graham Masterton. Erschienen im Feester Verlag. Das ist längst schon kein Insider, Witz, Gag, Spruch, wie auch immer, wenn man Feester Verlag sagt, hört, liest, dann weiß man, welche Art von Literatur einen erwartet. Bevor ich über die Opferung von Graham Masterton rede, muss ich aber tatsächlich endlich doch mal über H.P. Lovecraft reden. Ich gestehe ganz offen und ehrlich, dass ich verdammt lange gebraucht habe, bis ich Lovecraft überhaupt gelesen habe. Ich meine so, das, was er geschaffen hat, ist ohne Zweifel mittlerweile tatsächlich ein so dermaßen in unsere Popkultur eingegangen, dass fast jeder irgendetwas aus dem Schaffen von Lovecraft schon mal mitbekommen hat. Und ich kann auch rückblickend sagen, natürlich ist er zu Recht als Altmeister der Schauerliteratur zu bezeichnen. Und dennoch habe ich sehr, sehr lange gebraucht, bis ich ihn selbst gelesen habe. Ich glaube, das erste Mal, dass ich überhaupt auf Teile seines Mythos, gerade halt eben um die großen Alten stieß, das war vor gefühlt 50 Jahren, als ich die Hexerchroniken von Wolfgang Holbein gelesen habe. Dass ich direkt selbst Lovecraft so lange nicht gelesen habe, hat denselben Grund, aus dem ich auch lange, lange Zeit nicht Edgar Allan Poe oder Arthur Conan Doyle oder sowas gelesen habe, obwohl mir natürlich von all den genannten Autoren teilweise ihre Werke durch Verfilmungen, durch andere Geschichten, die darauf Bezug nehmen, durch Comics oder wie auch immer, waren mir natürlich teilweise halt ihre Werke oder eben auch ihre Figuren, die sie kreiert haben, waren mir bekannt. Ich kam nur sehr, sehr lange Zeit überhaupt nicht mit dieser Sprache klar. Ich war lange Zeit kein Freund, keiner, der gerne irgendwie so alte Sprache gelesen hat. Das vielleicht nur am Rande, deswegen haben mich zum Beispiel die Wächterromane von Sergei Lukjanenkov damals, als die rauskamen, echt so vom Hocker gehauen, weil es war Fantasy in einer verdammt coolen, modernen, aktuellen Sprache. Mir geht dieses Herr der Ringe, der Mond ist rot, heute Nacht ist Blut geflossen, Geschwafel gelinde gesagt, ziemlich oft immer noch ganz schön auf die. Lassen wir das. Nichtsdestotrotz, irgendwann gab es, gerade auch durch den Feester Verlag, den ich gerne und immer wieder lobend erwähnen muss, weil die eine sehr vernünftige Preis-Leistungspolitik betreiben. Sie machen recht bibliophile Sonderausgaben, sehr hochwertige Taschenbücher, hochwertige Hardcover. Wenn man also so jemand ist, der sich die Sachen gerne ins Regal stellt, dann ist man bei Feester sowieso an einer guten Adresse. Parallel dazu bringt Feester aber die meisten seiner Sachen als wirklich günstige E-Books heraus und Feester haben vor, weiß ich nicht, egal, ich habe es halt irgendwann mal entdeckt, dass in 4 wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her super günstigen E-Books so ein gesammeltes Gesamtwerk Lovecraft, seine Fantasy-Stories, seine Horror-Stories und natürlich alle Geschichten um die großen Alten herum gab. Ihr merkt, ich versuche den bekannten Namen für diesen Mythos nicht auszusprechen, weil ich bis heute nicht weiß, wie man den ausspricht. Egal. Mittlerweile ist es soweit, dass ich Teile von Lovecrafts Originalgeschichten gelesen habe. Teile deswegen, weil ich kann die wirklich nicht am Stück lesen. Also diese Sprache, ich finde sie immer noch irgendwie nicht besonders toll, und was ich tatsächlich sagen muss, dass Lovecraft ist nicht gerade ein großartiger Erzähler, also weil das Plotten und Kreieren von Geschichten auch nicht so. Was er aber unbelogen sehr, sehr gut macht, sehr perfekt macht, ist diese Atmosphäre, diese Stimmung aufzubauen, dieses unterschwellige Grauen, diese Spannung, die immer mehr anzieht. Das macht er sehr geschickt. Er verwendet sehr viele Adjektive, was heutzutage verpönt ist. Und ich kriege das von meiner Lektorin oder meinen Testlesern immer gerne um die Ohren gehauen, weil die dann auch irgendwie mindestens 90% der Adjektive, die ich verwende, irgendwie rausstreichen. Und ich denke dann immer so, die sind aber von der Lovecraft, der macht das. Egal. Der hat das eben auch so gemacht. Ich weiß, dass er auch damals schon dafür Kritik bekommen hat. Was natürlich der geniale Kniff an Lovecraft ist und dem, was er geschaffen hat, diese Art des Grauens, der Finsternis, des Unbekannten, des Drohenden, diese Spannung, diese Atmosphäre, die seine Geschichten, seine Schauergeschichten durchzieht, die lässt unwahrscheinlich viel Raum für eigene Bilder im Kopf. Das ist auch der Punkt, woran ganz oft Leute scheitern, die irgendwas aus Lovecrafts Mythos übernehmen und versuchen, das zu erweitern, neu zu erzählen. Mittlerweile gibt es ja wie viele Autoren, Autorinnen, die irgendwas in der Richtung, weil viele kommen dann an den Punkt, wo sie tatsächlich die Monster, die Lovecraft geschaffen hat, beschreiben wollen. Beschreiben müssen, wie auch immer. Und da scheitert es ganz oft. Diese lange Vorrede ist deswegen wichtig, weil man muss, was heißt man muss, nicht unbedingt. Also als ich die Opferung von Graham Masterton in die Hände genommen habe, um es zu lesen, war mir nicht bekannt, dass es eine Hommage an Lovecraft ist oder vielleicht sogar ein Pastiche einer Lovecraft-Geschichte, worauf zwar das Zitat schließen lässt, das am Anfang steht, weil ich die Geschichte auf die Opferung von Masterton beruht, die im Original dann vielleicht von Lovecraft, ich kenne die nicht, ich habe die einfach noch nicht gelesen. Ich bin bei diesen vier E-Books immer noch beim ersten. Ich glaube, mir steht jetzt das Grauen von Dunwich bevor. Andere Sache. Das kann unter Umständen ein Vorteil sein, weil ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die die Originalgeschichte von Lovecraft kennen, dass die ganz anders herangehen. Ich bin an dieses Buch einfach rangegangen, weil ich schon etliche Werke von Masterton gelesen habe. Und was ich bei ihm gut finde, ist, er hat es drauf, einen körperlich sehr schmerzhaften Horror zu schreiben. Also wirklich einen Horror, wo man beim Lesen die Schmerzen körperlich wahrnimmt, ohne dass er aber jetzt irgendwie eine Art von Torture-Porn schreibt. Ich erinnere mich, es gibt ein Buch von ihm, da ist das Grauen etwas Unsichtbares, das anderen Verletzungen zufügt, und das hat wehgetan beim Lesen. Aber es war grandios, weil es war nicht irgendwie eklig oder Splatter oder sonst wie. Und deswegen habe ich, ohne weiter darüber nachzudenken, mit Die Opferung angefangen und hatte am Anfang ganz einfach simpel so den Eindruck, okay, das ist jetzt so ein Haunted House Horror. Irgendwie so ein Typ kommt dahin, altes Herrenhaus, irgendwo, vermutlich Neuengland oder vielleicht sogar auf der Insel in Großbritannien direkt, ich weiß es nicht. Hat gerade irgendwie eine schwierige Beziehung hinter sich, die so in die Brüche gegangen ist, irgendwie so Scheidung, hat irgendwie seinen Sohn bei sich, kommt dahin, hat keine Kohle, ist völlig pleite und übernimmt da so ein Herrenhaus, der soll das renovieren und damit das verkauft werden kann. Und Masterton lässt sich nicht sehr viel Zeit. Es geht ziemlich schnell, ziemlich gut los mit dem, was man so als Haunted House Horror kennt. Altes Haus, verwinkelt, düster, heruntergekommen, seltsame Ereignisse, schräge Bewohner ringsherum. Das alles steigert sich dann nach und nach, bis es dann irgendwann recht offensichtlich ist, auch für jemanden, der so wie ich Lovecrafts Geschichten, Lovecrafts Mythos nur so in Fragmenten kennt. Es steigert sich wirklich in eine apokalyptische Lovecraft-Dimension mit den großen Alten und das ganze Ding überhaupt, aber sehr genial geschrieben, weil Masterton tatsächlich nicht in die Falle tappt, die großen Alten beschreiben zu wollen. Er übernimmt einfach das, was man von Lovecraft kennt, und damit ist gut. Das fand ich dann schon sehr beeindruckend, weswegen ich mich darauf freue, wenn ich die Geschichte, die irgendwie damit zu tun hat, von Lovecraft in die Finger kriege. Was auch sehr gut ist, Masterton spielt in seiner Geschichte sehr geschickt mit den Erwartungen des Lesers. Dieses Gut-Böse-Schema wird ein ums andere Mal tatsächlich umgekippt. Sowas mag ich immer. Die Atmosphäre des Haunted House Horrors wird, wie schon gesagt, sehr genial mit Lovecraftscher düsterer Bedrohung vermischt. Man kann natürlich am Anfang irgendwie so denken, dass das ging mir so beim Lesen irgendwie, da er sich nicht viel Zeit lässt und es eigentlich relativ schnell losgeht, dass in diesem Haus irgendwas nicht stimmt. Man könnte darüber nachdenken, ob es wirklich plausibel ist, weil ich als Leser dann des Öfteren auch schon den Gedanken hatte, wieso bleibt dieser Typ mit seinem Kind, der hat ein Kind, wieso bleibt der in diesem Haus? Das ist die Begründung dafür, warum er da bleibt, ist vielleicht nicht ganz so plausibel. Andererseits ist natürlich, wenn er wieder gegangen wäre, dann hätten wir nicht diese großartige Geschichte vorliegen. Und großartig ist sie spätestens für mich ab dem Punkt geworden. Es gibt nicht nur eine, aber irgendwann gibt es so ziemlich die erste Sexszene in diesem Buch. Und die ist verdammt gut geschrieben als Sexszene an sich. Das schon mal Hut ab. Und dann noch in einem Horrorroman. Was aber das Geniale ist, und das ist jetzt ein ganz klitzekleiner Spoiler, wer also keinen Bock hat, Pause drücken, paar Sekunden vorspulen oder so. Diese Sexszene, die wirklich sehr gut, sehr wunderbar erotisch geschrieben ist, wird durch ein ganz grandioses Haunted House Horror-Element unterbrochen. Und diese Unterbrechung hat in mir tatsächlich für einen Lachanfall gesorgt. Und das ist genau der Punkt, mit dem ich diese kleine Rezension von Graham Mastertons Die Opferung beenden möchte. Was will ich von einem Horrorroman mehr als drei Emotionen gleichzeitig? Eine gewisse sexuelle Erregung in einer Szene, die mit einem kongenialen Gänsehautschauer, der mir über den Rücken lief, unterbrochen wird, was dann wiederum zu einem Lachanfall führte. In diesem Sinne, Die Opferung von Graham Masterton, ein grandioser Horrorroman, der einfach alle Punkte, alle Sterne, alle, was weiß ich, man auch immer vergibt, irgendwie verdient, die man je nach Bewertungsskala vergeben kann. So, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich wünsche euch eine Menge spannender, unterhaltsamer Geschichten, eine großartige Zeit und wie immer, kommt gut durch die Dunkelheit. Euer Anton Serkalov.